Herzlich willkommen zum Podcast Die Energiewandler, dem Format für grüne Lösungen. Wir sind die East Energy GmbH aus Rostock und Vorreiter für innovative und nachhaltige Energieprojekte. Wir wollen mit unseren Projekten zur Reduktion von CO2 in Industrie und Wirtschaft beitragen und somit die Klimawende aktiv vorantreiben. In diesem Podcast wollen wir aber nicht nur über unsere Projekte sprechen, sondern auch mit anderen Experten und Entwicklern und Entscheidern über die grüne Transformation und erklären die komplexen Prozesse rund um erneuerbare Energien. Kommen Sie mit uns auf eine spannende Reise in die Welt der grünen Zukunftstechnologien und abonnieren Sie uns fleißig. Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei den Energiewandlern, dem Podcast für grüne Lösungen. Heute sind wir in Folge 2. Es geht um grünen Strom und mein Gast ist Gunnar Wobig, der Chef der Landesenergie- und Klimaschutzagentur in Mecklenburg-Vorpommern. Und der Einfachheit halber haben wir uns für dieses Gespräch aufs Du geeinigt und ich würde dich jetzt kurz bitten, Gunnar, dich einmal vorzustellen und vor allen Dingen aber auch die LEKA.
Vielen Dank, Michael, dass ich heute hier Gast sein kann und ein bisschen was zur LEKA sagen kann. Ich selbst habe meinen beruflichen Werdegang tatsächlich als elektrotechnisches Genie, als BMSR-Techniker in der Zuckerfabrik Anklam begonnen. Und daher ist mir auch noch ganz klar, wie Strom tatsächlich funktioniert. Das kommt heute in der Beratung oder in den Besprechungen von vielen Dingen manchmal ein bisschen kurz, weil da mehr Meinung als Ahnung entsteht. Aber gut, soll so sein. Nach der Wende habe ich dann mal richtig von der Pike auf hier in Rostock bei der Steuerberaterkammer einen steuerrechtlichen Abschluss gemacht und in Berlin dann zum Abschluss nochmal Wirtschaftsrecht studiert. Und so kann ich, denke ich mal, zu vielen Themen immer ein bisschen was aus dem eigenen Erleben sagen. Daneben bin ich auch noch seit über 23 Jahren in meiner Heimatgemeinde Kommunalpolitiker und kenne dann auch so die Sorgen und Nöte, die dann auf dem platten Land entstehen, wenn erneuerbare Energieanlagen in der Regel in der näheren Gegend geplant werden. So, und ich bin seit jetzt 7,5 Jahren Geschäftsführer der Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern. Die wurde im Mitte 2016 gegründet und hat zum 1. August 2016 ihren Arbeitsauftrag übernommen. Ja, wir haben damals angefangen mit 3 Leuten. Heute sind wir 13, wovon 7 Festangestellte und 6 Projektmitarbeiter sind. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, oder wie es im Gesellschaftsvertrag steht, wir sollen Ansprechpartner Nummer 1 für jedermann im Lande sein zu den Themen Energie und Klimaschutz und alles, was sich darum so rankt.
Ja, herzlichen Dank. Jetzt hast du uns gerade schon verraten, dass du dich mit Strom perfekt auskennst. Gunnar, was ist denn grüner Strom?
Grüner Strom, die Farbenlehre haben wir beim Wasserstoff ganz groß. Grüner Strom, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Grüner Strom, also ich spreche eher lieber vom regenerativen Strom. Und von der Warte kommen wir dann auch immer sehr schnell wieder dahin, dass vor Ort erzeugter Strom vor Ort auch genutzt werden soll. Gut, bei der Menge, die wir momentan hier bei uns im Lande produzieren, wird das mit dem Verbrauch nicht ganz einhergehen. Aber das, denke ich mal, sind wir an der einen oder anderen Stelle auf einem guten Weg.
Wobei wir ja hier nur vom grünen Strom im tatsächlichen Stromverbrauch sprechen. Wenn wir über den Primärenergiebedarf reden, dann brauchen wir sicherlich noch viel, viel mehr Strom. Und vor allen Dingen brauchen wir auch die entsprechenden Flächen dafür. Kannst du uns einmal kurz darstellen, wie so die Flächenkulisse für PV-Strom und Windstrom in Mecklenburg-Vorpommern gestaltet ist?
Die meisten Hörer werden es sicherlich irgendwie schon mal mitbekommen haben, dass die Bundesregierung im letzten Jahr das Windenergieanlagenbedarfsgesetz auf den Weg gebracht hat mit dem 2,1%-Ziel für Mecklenburg-Vorpommern. Da sind jetzt die Planungsverbände dabei, die planerischen Grundlagen dafür zu legen, dass es denn zügig ausgewiesen werden kann. Im Bereich der Solarenergie haben wir ja auch, das ist jetzt schon 2 Jahre her, oder sind es schon 3, jetzt muss ich tatsächlich überlegen, dieses 5.000-Hektar-Programm, was in Zusammenarbeit Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium aufgestellt wurde. Ja, und die sind gut nachgefragt, nach meinem Kenntnisstand, 5.000 Hektar sollten es werden. Anträge für 12.000 Hektar liegen auf dem Tisch. Es sind noch mehrere Kommunen dabei, die jetzt noch Aufstellungsbeschlüsse fassen. Und da bin ich mal gespannt, wer denn da mit einem innovativen Projekt es tatsächlich schafft. Ansonsten haben wir ja als Kulisse für Solarbereich auch die veränderte Privilegierung der Solarenergie im Baugesetzbuch, sodass wir links und rechts einen 200-Meter-Streifen an Infrastrukturtrassen bebauen können. Da allerdings auch ein kleiner Wehmutstropfen von uns, von der LEKA, weil da hat die Bundesregierung da natürlich ganz gewaltig in die kommunale Planungshoheit eingegriffen. Und wir haben immer gesagt, wenn ihr schon als Gemeinde nicht so sehr viel beim Windenergieausbau mitreden könnt, habt ihr zumindest über die kommunale Planungshoheit das Heft des Handelns bei der Solarenergie in der Hand. Und da gibt es jetzt an der einen oder anderen Stelle im Land auch schon Unmut, dass die jetzt ausgehebelt wird.
Ja, das müssen wir ein bisschen erläutern. Also die kommunale Planungshoheit meint ja, dass die Gemeinden Bebauungspläne beschließen müssen, um tatsächlich Baurecht zu schaffen. Und die Privilegierung im Außenbereich über § 35 Baugesetzbuch sagt ja aus, dass man einfach nur noch Bauanträge stellen muss bei der zuständigen Bauordnungsbehörde und die Gemeinden da im Prinzip gar nicht mehr mitreden dürfen. Aber dafür gibt es ja zum Beispiel auch die Landesenergie- und Klimaschutzagentur, um die Gemeinden, Bürger, Kommunen und sämtliche Stakeholder da zu beraten. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen darstellen, wie genau macht ihr das denn?
Ja, also da sind wir natürlich immer, wie ich schon am Eingang sagte, erster Ansprechpartner für die Kommunen. Und das ist jetzt, wenn ich mal zurückschaue, seit 2016 also stetig gewachsen. Und jetzt kennen uns wohl die meisten Bürgermeister im Lande, dass es uns gibt. Und da kommen jetzt natürlich auch intensiv Nachfragen und Beratungsbedarf ist enorm. Und ja, das machen wir im Prinzip zweigeteilt, sowohl mit Online-Veranstaltungen, wo wir mehrere Leute denn auch aus unterschiedlichen Regionen beisammenkriegen, als auch, dass wir eine direkte Vor-Ort-Beratung in den einzelnen Gemeinden machen. Ich kann mich auch daran erinnern, da waren wir auch mal gemeinsam in einer Gemeindevertretersitzung auf dem Plattenland in der Mecklenburgischen Seenplatte. Und ihr habt das Projekt vorgestellt, wir die Beteiligungsmöglichkeiten und da meine ich, da sind denn diesen Abend zumindest alle Gemeindevertreter mit einem guten Gewissen und mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen. Und ich glaube, das werden wir auch weiter so machen. Also die aufsuchende Beratung wird da ein großes Stück unserer Arbeit weiterbleiben.
Kann ich nur so weitergeben, das war in der Gemeinde Borrentin, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und am Ende ist da alles gut geworden. Also die Baugenehmigung für die Freiflächenphotovoltaikanlage wurde erteilt. Und den grünen Strom wollen wir bei unserem Projekt in Staffenhagen, wo wir mit CO2 aus einer Klärschlammverwertung ja grünes Methanol erzeugen wollen, nutzen. Und von daher war das sicherlich wertvoll, dass die LEKA da vor Ort war und den Gemeindevertretern ihre Beteiligungsmöglichkeiten erläutert hat. Und wir haben auch in der letzten Woche die rechtsaufsichtliche Genehmigung bekommen für die Kommunalbeteiligung. Also erstmal nochmal vielen Dank dafür, dass ihr da auch tätig geworden seid. Ist es denn auch so, dass ihr Ministerien oder die Industrie- und Handelskammern, also die, ich sag mal, die Behördenseite so ein bisschen beratet bei eurer Tätigkeit?
Also, wie ich eingangs schon sagte, wir sind Berater für jedermann und wir haben den Anspruch, dass wir alle Fragen beantworten können, aber auch bei 13 Leuten liegt es auf der Hand, dass wir nicht alle Fragen beantworten können. Aber wenn wir Fragen kriegen, die wir nicht beantwortet kriegen, dann sollten wir zumindest einen kennen, der uns da weiterhelfen kann. Also so diesen Anspruch verfolgen wir und denken auch, dass wir den in den letzten Jahren ganz gut umgesetzt haben. Für die Beratung sind wir auch. Wir beraten den Landtag. Ich bin häufiger in den Ausschüssen unterwegs und so weiter auch bei der Landesregierung selbst, weil das haben vielleicht der eine oder andere mitbekommen, das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz wird novelliert. Da gab es schon zwei größere Runden, wo wir dann auch die Moderation als LEKA übernommen haben und dann eben auch Input für die Verwaltung liefern, wie es denn ein bisschen einfacher und pragmatischer gemacht werden kann, das Gesetz. Und dass wir da so eine Zwischenposition zwischen der Branche und dem Ministerium haben und dann in jede Seite immer die richtigen Worte finden, dass der Gegenüber das auch versteht. Weil wir haben auch gemerkt, also Kommunikation, wird langläufig immer gesagt, ist eine Aneinanderreihung von Missverständnissen. Und wir versuchen, wenn die dann aufgetreten sind, die dann gleich ein bisschen gerade zu ziehen. Ansonsten haben wir auch, was den Unternehmensbereich betrifft, gerade im Effizienzbereich, hatten wir die Kampagne MV Effizient. Die ist seit 1.1. neu aufgesetzt worden und wird mit EFRE-6-Mitteln dann auch bis Mitte 27 erstmal unter einem neuen Fördertatbestand weitergeführt, sodass die Beratung für die Unternehmen erhalten bleibt. Ansonsten haben wir auch einen guten Draht zu unseren Energieberatern im Lande. Weil MV Effizienz macht die Initialberatung, dann wird übergeben an die Energieberater und die machen dann quasi das ganze Projekt rund, dass dann auch Umsetzungen tatsächlich geschehen.
Also können sich Unternehmen, die Interesse haben an Energieeffizienzmaßnahmen, an euch wenden und das wird auch durchs Land gefördert. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist korrekt, ja. Also wir können da wirklich eine aufsuchende Beratung auch bei Unternehmungen machen. Wir haben momentan da 3 Energieberater, die das denn landesweit umsetzen können. Und teilweise reißen wir auch ein bisschen Fördermittel mit an. Aber da haben wir uns vor Jahren schon entschieden, weil wir eine Fördermittelberatungsstelle im Leer in Neustrelitz haben, dass wir da bei so einem flächenmäßig groß, aber mengenmäßig kleinem Land an Köpfen, dass wir da nicht Doppelstrukturen aufbauen. Und jetzt für die Förderberatung wird dann ausschließlich durch die Stefanie Beitz vom Leer gemacht.
Ja, klasse. Jetzt hatten wir gerade schon das Stichwort Gemeindebeteiligungsgesetz. Und wie können denn Kommunen konkret von erneuerbaren Energienanlagen auf ihrem Gemeindegebiet profitieren? Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
Ja gut, das hängt dann immer vom jeweiligen Einzelfall ab, wie bei allen anderen Geschichten auch. Also ich denke, in aller Munde ist erstmal § 6 EEG, die viel beschworenen und viel zitierten 0,2 Cent je Kilowattstunde. Bei Wind ist der Berechnungsmodus momentan noch ein bisschen schwieriger als bei Solar. Dann haben wir natürlich auch das Thema, was immer wieder hochkommt, Gewerbesteuer. Und dann aber auch daneben eventuell Pacht, wenn die Gemeinde eigene Flächen im Außenbereich hat. Kommt in Mecklenburg-Vorpommern eher seltener vor, aber es gibt den einen oder anderen Bürgermeister, der sich über ein paar Ländereien im Außenbereich freuen kann, wo erneuerbare Energienanlagen gebaut werden. Nicht vergessen auch eben eine direkte wirtschaftliche Beteiligung von Kommunen, dass die sich wirklich mit Geld oder wie auch immer einbringen und dann von den aktuellen Einspeisevergütungen dann auch wirklich in der Gemeindekasse was haben.
Das ist ja eine prima Sache. Das trägt aber sicherlich auch zur Akzeptanzsteigerung bei, oder? Also in unserer Tätigkeit haben wir vielfach mit dem sogenannten NIMBY-Prinzip, also Not in my Backyard, erneuerbare Energien gerne, aber nicht hier, zu tun. Ist es eure Erfahrung, dass das durchaus zur Akzeptanzsteigerung beiträgt, diese Beteiligungsmöglichkeiten?
Grundsätzlich würde ich mal sagen, ja. Man darf aber auch nicht zu viel darauf verwenden, denn dass da wirklich sofort mit einer Beteiligung die Akzeptanz gleich sofort ins Unermessliche steigt. Wir sehen wohl, dass gerade bei der Windenergie haben wir das an vielen Stellen gesehen, irgendwo um die 10% der Menschen sich irgendwie ja betroffen fühlen. So, und es gab da auch eine Studie dazu, die ist schon viele Jahre alt, hat sich inzwischen nicht viel geändert. Als zweite Kontrollfrage war damals auch dabei gewesen, wie sie sich von der Landwirtschaft gefühlt oder wer sich von der Landwirtschaft ein bisschen betroffen fühlt. Da fühlten sich dann 16% betroffen und statistisch gesehen würde ich dann sagen, sind 60% mehr Bürger von der Landwirtschaft betroffen als von der Windenergie. Das mag natürlich niemand so richtig hören, aber das waren valide wissenschaftliche Grundlagen, aber es gibt Leute, die wollen es einfach nicht, aber das würde ich auch an vielen Stellen mit dem Veränderungsunwillen eines jeden Menschen einhernehmen. Weil die Veränderungsbereitschaft ist in der Bevölkerung je nach Thema dann doch sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, wir als East Energy haben halt auch die Erfahrung gemacht, dass es vielfach einen Unterschied macht, wenn man sich nicht nur rein mit der Stromerzeugung befasst, sondern auch Sektorenkopplungsprojekte anbietet. Insbesondere grüner Wasserstoff ist ja hier ein Stichwort im Land. Da haben ja gerade einige Großprojekte EU-Förderbescheide bekommen. Wie seht ihr das denn mit dem grünen Wasserstoff? Ist es eine gute Sache für MV?
Also von dem Grundsatz Wasserstoff ist für mich nichts Neues. Ich habe 2007 schon damals bei meinem vorigen Arbeitgeber ein Genehmigungsverfahren zu einem Elektrolyseur mit auf den Weg gebracht und durchgeführt. Und da wurden schon damals die Grundlagen gelegt, dass es ein Teil der Energiewende sein kann. Und ich denke, es wird nicht den Königsweg geben, so wie wir alle immer glauben. All Electric Welt glaube ich auch nicht dran. Aber wir werden viel elektrisch machen und für Speicher müssen wir kluge Lösungen finden und grünen Wasserstoff halte ich für einen Teil dieser klugen Lösung nach wie vor. Und deswegen bin ich ganz froh, dass die IPCEI-Projekte nun nach 2,5 Jahren notifiziert worden sind durch Brüssel und dass es nun endlich losgehen kann. Für Mecklenburg-Vorpommern heißt das 700 Millionen Investitionen, die aus Bund, Land und der Wirtschaft da investiert werden. Und das halte ich erstmal für einen sehr, sehr guten Startschuss, auch wenn er lange gedauert hat. Aber mit den Projekten, die auch in Lubmin angedacht sind, kann das eine große Stütze der Energiewende sein, wieder oder zum Trotz aller Unkenrufe, die da aus der einen oder anderen Richtung kommen.
Der grüne Strom, der dafür notwendig ist, den werden wir zukünftig viel auch auf der Ostsee erzeugen. Und ja, ein anderes Engpassthema ist das Thema Netzausbau. Seid ihr da als Leka auch tätig?
Im Netzausbau sind wir in der Tat soweit nicht mit involviert. Wir haben da zwar Kollegen, die den Bürgerdialog Stromnetzausbau machen, mit denen stehen wir ständig im Kontakt und bewerben auch ihre Öffentlichkeitsmaßnahmen. Aber direkt im Netzausbau sind wir nicht involviert. Da weiß ich, dass es an der einen oder anderen Stelle natürlich hakt. Und wenn ich dann sehe, was geplant ist, was alleine die WMAG an Anschlussbegehren auf dem Tisch hat, jedes nochmal eine ganze Ecke mehr. Ja, das wäre sicherlich für Netzbetreiber gut, wenn er einschätzen könnte, welche Projekte denn valide sind und auch tatsächlich umgesetzt werden. Weil momentan sind die ganzen Anträge eher dazu geneigt, dass beim Netzbetreiber da auch ein großer Stau entsteht und er nicht weiß, wo er denn nun ausbauen soll. Also da wäre eine engere Verzahnung sicherlich sinnvoll. Fehlt mir aber noch der Gedanke, wie das sinnvollerweise geschehen kann.
Ja, wir haben ja gerade schon das Thema Netzausbau angesprochen. Und wenn ich mir aus Projektentwicklersicht da was wünschen dürfte, dass ihr da vielleicht als Landesenergie- und Klimaschutzagentur auch noch ein bisschen mehr euch einmischt und vielleicht in den Ministerien beim Land, bei eurem Gesellschafter ein wenig, ja, für Verständnis werbt, dass die Koordinierung zwischen den Netzbetreibern, den einzelnen Projektierern auf Landesebene eine deutlich bessere Koordinierung erfahren kann.
Gut, auch wenn heute nicht Weihnachten ist, letzten Endes ist es tatsächlich so, das haben vielleicht einige auch mitbekommen, gerade bei der Aufstellung der landeseinheitlichen Kriterien für die Ausweisung von Windenergiegebieten haben wir daher das Kriterium Netzintegration mit rein formuliert. Das ist ja nicht umsonst gemacht worden. Wir sehen schon, dass es an der einen oder anderen Stelle hakt. Natürlich, die Netzanschlussbegehren, hatte ich auch schon gesagt, davon werden wahrscheinlich nicht alle Projekte kommen. Und ein Unternehmer setzt sich immer da hin und investiert da oder bündelt Kapazitäten an der Stelle, wo er denkt, dass es am wirtschaftlichsten und am sinnvollsten ist. Und das, die Sachen laufen momentan noch ein bisschen parallel, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da auch für den Solarbereich da eine bessere Abstimmung der einzelnen Ebenen hinbekommen.
Ein anderes wichtiges Thema ist ja, was den Ausbau von erneuerbaren Energien in der Vergangenheit deutlich verlangsamt hat und teilweise auch verhindert hat, das Thema Natur- und Artenschutz. Jetzt hat der Bundesgesetzgeber da ja auch neue Vorgaben gemacht und das ganze Genehmigungsverfahren ein bisschen entschlackt und schlanker gemacht. Könnt ihr uns dazu auch noch ein bisschen Informationen geben?
Thema Naturschutz haben wir ja auch bei uns im Lande versucht zu beschleunigen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja gerade die naturschutzfachlichen Bewertungen im Genehmigungsverfahren BIMSCH bei Windenergieanlagen von der unteren Naturschutzbehörde der Kreise auf die Genehmigungsbehörde, weil ich auf Stahlu hochgezogen. Ich kann mich da auch noch erinnern, als die Anhörung war, als das denn gemacht wurde, da war ich auch mit im Landtag. Und da haben wir auch gesagt, ja, wie kann es denn wirklich schneller gehen? Und da haben wir auch gesagt, ja, ein paar Mitarbeiter, so wie wir es schon gedacht haben, sind ja von den unteren Naturschutzbehörden zu den Stahlus übergewechselt. Und jetzt müssen wir abwarten. Die müssen da jetzt auch wieder in ihrem eigenen Haus erstmal gucken, wie sie da langlaufen und wie da die einzelnen Dienstwege sind. Aber ich habe da schon an der einen oder anderen Stelle auch mit dem einen oder anderen Stahlu zu tun. Und das scheint sich nach dem anfänglichen Ruckeln so in die richtige Bahn zu entwickeln. Also die wissen auch, dass sie da an der einen oder anderen Stelle nicht ihre Genehmigungspraxis wie die letzten 30 Jahre weitermachen können, weil da draußen hat sich ein bisschen was geändert und dem müssen denn jetzt die gesamte Gesellschaft Rechnung tragen und dazu gehören die Stahlus natürlich auch dazu.
Ja, toll, dass du uns hier einen Einblick noch in den politischen Maschinenraum gibst und dass ihr auch da tätig seid und versucht zu vermitteln zwischen den einzelnen Akteuren. Jetzt hast du ja gesagt, es ist zwar nicht Weihnachten, wünsch dir was, aber wenn du dir was von Projektentwicklern wünschen würdest, was wäre das? Also was können wir besser machen im Umgang mit Kommunen, Gemeinden, Bürgern, um die Akzeptanz zu steigern?
Also da würde ich von vornherein erstmal sagen, eine relativ, frühe Kommunikation des Projekts Obwohl ich auch weiß, es gibt eigentlich nie den richtigen Zeitpunkt, wann man damit beginnen soll. Aber es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, wenn uns die Gemeinden relativ zeitnah wirklich mit an den Tisch holen, dann werden viele Missverständnisse von vornherein ausgeräumt. Und das kann ich dann nur auch allen Gemeinden raten, die uns denn schon kennen und die uns noch nicht kennen, die können uns denn mal kennenlernen, wenn wir sie ein bisschen unterstützen können. Und das, denke ich mal, wäre mein Wunsch an sowohl Projektentwickler als auch Gemeinden, eine frühzeitige Kommunikation auf Augenhöhe, sagt man schon so immer. Aber ich denke, reden hilft immer und das so früh wie möglich. Wahrscheinlich nicht gleich mit einer riesen Bürgerveranstaltung, sondern erstmal im kleinen Kreis, dass man überhaupt erstmal als Gemeindevertreter, der damit nichts zu tun hat, ins Thema reinkommt, dass er, wenn er von seinen Leuten gefragt wird, da auch verlässliche Antworten geben kann, weil wir haben auch mitbekommen, die Leute da draußen wollen zwei Dinge, einmal Sicherheit und einmal Verlässlichkeit. Und wenn das erfüllt wird, dann kann man über alles reden und dann wird man auch einen gemeinsamen Weg finden, das Projekt nicht von allen Seiten zu torpedieren und das dann gemeinsam zu entwickeln und dass wirklich alle etwas vor Ort davon haben.
Ja Mensch, jetzt haben wir einen guten Überblick über das Thema grünen Strom und vor allen Dingen auch über den Tätigkeitsbereich der Landesenergie- und Klimaschutzagentur bekommen. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, für das Gespräch heute. Ja, und wir werden in Zukunft nochmal eine Folge produzieren zum Thema Agri-PV. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns nochmal wiedersehen.
Ja, komme ich gerne wieder. Also ich weiß nur, dass meine Leute auch irgendwie demnächst unterwegs sind und sich die Agri-PV-Anlage mal anschauen, die schon steht und produziert. Und vielleicht kann ich da beim nächsten Mal dann auch das ein oder andere noch an Wissenstransfer mitbringen.
Ja, vielen Dank. Wir waren hier beim Podcast Die Energiewandler, Podcast für grüne Lösungen. Unser Gast war Gunnar Wobig, der Chef der Landesenergie- und Klimaschutzagentur. Abonniert uns, hört wieder rein und bis zum nächsten Mal.